Es gibt Geschichten, die fesseln einen förmlich. Man kann nicht aufhören, das Buch weiterzulesen, den Film weiterzuschauen. Was ist als Nächstes dran? Was kommt jetzt? Und sie packen uns. Geschichten, die einen super Spannungsbogen haben. Es gibt aber Momente in unserem Leben oder auch in biblischen Zeiten, da waren die Umstände so herausfordernd, dass es gar keine Zeit gab, einen Spannungsbogen aufzubauen. Da musste man direkt zum Punkt kommen. Mindestens um sicherzustellen, dass die Leute nicht sagen, ah, okay, dann schalte ich ab, Fernseh aus, Programm wechseln, Buch beiseite legen, Brief beiseite legen, sondern dass sie wenigstens das Wichtigste mitbekommen. Und das setzt voraus, dass man direkt zum Punkt kommt. Paulus scheint in so einer Situation gewesen zu sein, als er den Epheserbrief geschrieben hat. Wenn wir anfangen zu lesen, heißt es im Prinzip, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, hallo, ich bin Paulus und peng, kommt er zum Punkt. Ein Einstieg, der atemberaubend ist, in der Geschwindigkeit, wo man sich anschnallen muss, um mitzukommen. In einem Affentempo buchstabiert er die Grundlagen unseres Glaubens durch und er beginnt den Brief mit einer ganz klaren Botschaft. Im Prinzip heißt es, ihr habt, also liebe Epheser, ihr habt durch Jesus eine Mega-Identität und Stellung vor Gott bekommen. Macht euch das bewusst. Lebt das. Lebt in dieser Identität. Damit ist im Prinzip schon fast das erste Kapitel zusammengefasst. Was ist aber unsere Identität als Christen? Zu welchem Leben sind wir eingeladen? Ich meine, Identität ist ja was, was zutiefst einen selbst ausmacht. Das ist nichts, was man mal eben lernen kann oder, ach ja, da besuche ich mal ein Seminar oder lasse einen Gottesdienst auf mich wirken und dann habe ich die Identität. Identität entwickelt sich, Identität wird geprägt, ganz stark von den eigenen Eltern, dann von den Kindergarten, Schule, Lehrer, alle möglichen Leute und Menschen um uns herum tragen dazu bei, dass sich unsere Identität prägt. Auch wenn wir uns nach Gott ausstrecken, dann ist es Gott, der dazu beiträgt, dass sich unsere Identität prägt. Mich beschäftigt es, weil wenn das so tief in uns ist, und ich meine auch im Blick darauf, wenn ich jetzt hier eine Pastorenstelle übernehme, ja, was ist eigentlich der Kern unseres Glaubens? Ja, was macht uns eigentlich aus? Was ist die Identität, die wir haben, zu der uns Gott einlädt, in der wir wachsen dürfen und können? Was macht es aus? Und gerade in so Zeiten, wie wir im Moment durchmachen, ich formuliere es mal bewusst so, da ist es wichtig, ein Fundament zu haben. In Zeiten, wo wir nicht genau wissen, wie es morgen weitergeht. Ich meine, Corona ist ja eine Situation. Vielleicht ist es auch, dass gesellschaftliche Entwicklungen einfach für dich greifbar und sichtbar sind, wo du merkst, da hänge ich dran, ich weiß nicht genau, was passiert eigentlich um mich herum. Auch dieser Leitungswechsel, den wir in einem halben Jahr haben, das wirft ja auch Fragen auf. Wie ist es? Wie wird es sein? Wie geht es weiter? Und all diese Sachen, es ist Unsicherheit, Unklarheit. Wie geht es weiter? Und gerade dann brauchen wir eben diese Stabilität, dieses Fundament im Leben, auf dem wir stehen können. Wir brauchen es zu wissen, wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Identität? Weil wenn wir unsere Identität wissen und diesen Stand haben, auch wissen, wer Gott für uns ist, können wir ganz anders mit der Situation umgehen. Dann ist es nicht mehr, oh Hilfe, da passiert was, sondern ich weiß, wer ich bin. Okay, da rauscht jetzt gerade irgendwas an mir vorbei, aber ich kann sicher sein, ich kann in dieser Ruhe auch leben. Und darum möchte ich mit euch den Anfang vom Epheserbrief anschauen. Paulus fängt sehr schnell an, ich auch. Epheser Kapitel 1, Abvers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Das ist nach der Begrüßung schon ein krasser Satz, oder? Den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Zunächst mal, er hat uns mit geistlichem Segen gesegnet. Und zwar mit allem. Con tutto. Con tutto. Alles. Also wenn da alles steht, dann meint Paulus auch alles. Und das Ganze schon jetzt. Also nicht erst, nachdem unser Leben auf der Erde vorbei ist und wir im Himmel sind. Jetzt und alles. Geistlich bedeutet aber jetzt nicht das Gegenteil vom materiell, sondern mit diesem geistlichen Segen, den Paulus beschreibt, benutzt er eine Formulierung, die dazu da ist, klarzumachen, dieser Segen kommt von Gott. Es ist nicht das Gegenteil von dem Materiellen, also alles das, was ideell ist, was auf der Gefühlsebene stattfindet, sondern Segen kommt von Gott. Also Segen ist nicht vom Menschen gemacht und es ist auch keine Folge von gutem Verhalten oder ein Resultat davon, dass wir genug gelernt haben. Segen kommt von Gott und wir sind gesegnet. Und das ist ein wichtiger erster Teil von unserer Identität, die wir als Christen haben. Als Christen dürfen wir wissen, wir sind gesegnet. Und zwar schon jetzt und mit allem geistlichen Segen, mit alledem, was von Gott kommt, sind wir gesegnet. Und das macht Paulus direkt zum Anfang von diesem Epheserbrief deutlich. Da habe ich mich schon gefragt, so, ja, warum ist ihm das so ein Anliegen, dass er mit diesem Thema direkt zum Punkt kommt? Und ich vermute mal, es könnte daran liegen, dass die Christen in Ephesus herausgefordert waren, das Evangelium zu leben, wie es ist. Weil ich meine, wie leicht vermischen wir das, was wir glauben, mit der Kultur, in der wir sind. Aber dann ist da noch was und da noch was. In Ephesus, das war eine besondere Stadt. Ich meine, das war damals eine der großen Wirtschaftsmetropolen in der Welt, also zumindest in der römisch-griechischen. Ephesus war auch dort der Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis stand. Und es war damals schon zu Zeiten von Paulus eines der antiken Weltwunder, dieser Tempel. Natürlich hat es Leute angezogen, das anzuschauen. Und das ganze religiöse Leben hat auch zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Ich meine, wenn Leute in die Stadt kommen, Tourismus, die haben dann so Tempelfigürchen verkauft und alles Mögliche. Also im Prinzip ähnlich wie heute die Touristenattraktion. Ephesus blühte. Es war eine hippe Stadt am Meer. Szeneviertel ohne Ende. Es gab Spiele, es gab gutes Leben. Ja, da liegt es doch auf der Hand. Das, was wir erleben, ist gut, ist es gesegnet, ist selbstgemacht, wir tragen ja dazu bei. Und je mehr Wohlstand wir erleben, desto mehr sind wir von Gott anerkannt. Und heute? Wir Christen neigen ja schon manchmal, zumindest so ein ganz kleines bisschen dazu, alles das, was uns an guten Dingen widerfährt, Gott zuzusprechen. Also ich meine, wenn wir uns glücklich fühlen, wenn wir eine tolle Zeit erlebt haben, mit tollen Menschen zusammen sind, erfüllende Beziehungen haben, Kinder kriegen, am Ende des Monats noch Geld übrig ist, wenn wir uns einen gewissen Wohlstand leisten können, wenn wir Geschenke oder Rabatte bekommen und so weiter und so fort. Es ist ganz schnell, ah ja, das war Gott. Ob es materiell ist oder nicht. Gott meint es gut mit uns, wenn unsere Wünsche erfüllt sind. Es mag sein, dass Gott uns auf solche Weisen segnet. Aber, und ich glaube, das ist Paulus auch mega wichtig hier im Epheserbrief, wir sollen unser Verständnis von gesegnet sein nicht an diesen Dingen festmachen. Aber an was denn sonst? Ich meine, irgendwo muss man es doch dran festmachen können, dass wir gesegnet sind. Lass uns noch mal den Vers 3 anschauen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Ich versuche mal, das Komplizierte etwas einfacher zu erklären. An den christlichen Gott zu glauben, bedeutet, für sich selbst in Anspruch zu nehmen, dass Jesus am Kreuz für all das gestorben ist, was mich von Gott trennt. Ich darf das in Anspruch nehmen und dadurch habe ich Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat den Weg frei gemacht. Ich kann wieder zu Gott kommen. Ich überspringe jetzt ein paar Verse und komme zu Vers 7. In ihm, also Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier wird ein Begriff verwendet, der sich auf die Bezahlung des Lösegelds bezieht, um Sklaven in die Freiheit freizukaufen. Dieses Freikaufen ist gemeint. Und mit dem Kreuzesopfer von Jesus hat er den Preis für jeden bezahlt, der von der Sünde, also von all dem, was uns von Gott trennt, versklavt war und uns freigekauft. Und hier ist der Kern unserer Identität verankert. Wir sind Freigekaufte. Wir haben einen Zugang zu Gott. Indem wir annehmen, was Jesus für uns bezahlt hat, also uns freikaufen lassen auch, wenn wir Ja dazu sagen, haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Eine Verbundenheit, weil er am Kreuz den Preis bezahlt hat. Jesus ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Also die Gemeinschaft, die wir heute mit Jesus haben, ist im Himmel. Wir sind gesegnet, weil wir mit Jesus im Himmel Gemeinschaft haben. Oder ich glaube, wörtlich heißt es hier in den Himmlischen. Also dort, wo Gott wohnt, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Paulus fordert uns heraus, Segen festzumachen an unserer Gemeinschaft mit Jesus im Himmel, statt an seinen Geschenken auf der Erde. Also festmachen an dem, dass wir einen Zugang haben zu Gott, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir sind mit allem geistlichen Segen gesegnet, weil Jesus für uns gestorben ist und wir vor Gott Gnade gefunden haben. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du das hörst. Ich finde es ganz nett. Also ist es irgendwo, ich finde es mega cool, diesen Zugang zu haben zu Gott. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, und jetzt? Also so richtig packen tut es mich dann auch wieder nicht. Und ich frage mich dann schon so, sollte ich nicht vielleicht ein größeres Bedürfnis danach haben, dass ich das cool finde, dass es was mit mir macht, diesen Zugang zu Gott zu haben? Und dann sehe ich, ja, mein Leben läuft gut, ich bin relativ eingerichtet, ich mag es, ich mag mich. Vers 4. Denn in ihm, Jesus, hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Es ist schon herausfordernd. Ich meine, wir sind gerade im 4. Vers und Paulus macht hier klar, lebt heilig, lebt untadelig. Nachdem wir konfrontiert waren damit, das anzunehmen, dass Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dass wir einen Zugang haben zu Gott und jetzt auch noch das, heilig leben, untadelig. Das hat schon so ein gewisses Druckgefühl. Und die Frage ist, wenn Jesus auch mich erwählt hat, heilig und untadelig vor ihm zu leben, sage ich dazu ja? Lebe ich das? Ich lese mal weiter, weil das Ganze auf was Größeres hinausläuft. Vers 5. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne, ich ergänze, und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Der höchste Zweck unserer Erwählung von Gott ist zu seiner Verherrlichung. Für Gott. Einfach für ihn. Und da merke ich, das ist eigentlich der Punkt, woran ich hänge, weil ich da irgendwo denke so, ja, schön, aber hier ist doch unser Leben. Und es ist ein Stück fremd geworden, finde ich, dieses Ehrfürchtige zu haben vor Gott, zu merken so, ja, da ist Gott, der ist nicht einfach nur der nette Kumpel an meiner Seite, mit dem ich tolle Sachen erleben kann, sondern der ist auch majestätisch. Der hat das ganze Universum gemacht. Wer bin ich, dass ich mir anmaße, das lax zu nehmen und zu sagen, ach ja, hier, Jesus, lass uns jetzt mal eine gute Zeit haben. Wer bin ich, dass ich dann nicht hingehe und sage, okay Gott, wenn du so majestätisch bist, möchte ich mich vor dir beugen. Ich empfinde, dass wir so allgemein in unserer westlichen Kultur diese Ehrfurcht vor Gott ein Stück verloren haben. Es hat nachgelassen. Zumindest, dass es ein höheres Wesen gibt, wo man sagt, ja, da haben wir so ein bisschen Respekt vor. Das ist weniger geworden. Und stattdessen ist an diese Stelle gerückt, wir, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, die sind oft wichtiger als das, was Gott möchte, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht. Ich meine, ab und zu ist es doch schon gut, wenn Gott zumindest diese kleinen Wünsche von uns mal erfüllt. Oder zumindest auf unsere Vorstellungen Rücksicht nimmt. Das ist so im Kleinen. Aber wenn ich mir das Größere anschaue, also in unsere Gesellschaft hinein, da gibt es ja immer wieder auch so Trends, so langfristige Entwicklungen. Und im Moment sind wir in einer Zeit, wo es schick ist und gewünscht ist, dass wir unbedingt und in jedem Lebensbereich erfolgreich sind. Es ist ein immenser Druck, den ich empfinde, von allen möglichen Seiten, du musst erfolgreich sein. Ich meine, Erfolg ist nicht schlecht. Die Bibel ist voll mit Geschichten und Biografien von erfolgreichen Menschen. Gott hat nichts gegen Erfolg. Aber dieses Müssen, dieser Druck, du musst erfolgreich sein, das ist etwas, das ich in unserer Gesellschaft wahrnehme, das Gott widerspricht. Wenn du hier und da noch ein bisschen mehr machst, wenn du mehr verdienst, wenn du Karriere machst, wenn du deinen Kindern eine bessere Förderung gibst, wenn mehr Menschen deine Einzigartigkeit sehen und sie liken, Daumen hoch, besonders auf Facebook und Internet. Wenn du alle Bereiche deines Lebens perfekt im Griff hast, mehr, mehr, mehr. Das ist wie so eine Welle, die nach uns greifen will. Und beim Lesen vom Epheserbrief bekomme ich den Eindruck, dass Gott ein erfolgreiches Leben ganz schön anders definiert, als wir das tun. Vers 5 nochmal. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus. erfolgreich leben, weil wir Söhne bzw. Töchter sind? Was hat das mit Erfolg zu tun? Das wäre so ganz anders als unser Umfeld, unsere Gesellschaft, in der wir leben. Gut, die Bibel ist weniger individualistisch geprägt als unsere heutige Zeit und Gesellschaft. Und damals war das selbstverständlicher, dass Kinder ihre Eltern widerspiegeln. Und im Epheserbrief macht Paulus sehr klar, dass Gott uns durch Jesus zu Söhnen gemacht hat und Töchtern, zu Menschen, die ihn widerspiegeln. Zu wissen, wer wir sind und wenn wir unseren Platz gefunden haben, lässt uns das innerlich ankommen. Es gibt uns eine innere Ruhe, eine Lebenszufriedenheit. Ist das nicht vielleicht auch ein Zeichen von Erfolg? Nicht dieses Machen, Machen, Machen und mehr und mehr und mehr, sondern mal irgendwo angekommen sein? Unsere Identität, die wir durch Jesus bekommen, Sohn bzw. Tochter zu sein, empfinde ich ein ganzes Stück als Antwort auf die heutige Zeit, genauso wie damals in die Situation von den Ephesern. Als Christen haben wir einen größeren Reichtum, als die Welt geben kann. Wir haben einen mehr erfüllenden Lebensentwurf, als unsere Gesellschaft ihn vorlebt. Mit Jesus im Himmel Gemeinschaft haben. In der geistlichen Dimension mit Gott verbunden sein. Er gibt uns allen geistlichen Segen. Er hält nichts zurück. Als Söhne und Töchter dürfen wir annehmen, dass unser Vater im Himmel uns nichts zurückhält. Und dieses alles an Segen befähigt uns, als Söhne und Töchter auch zu leben, in unsere Identität reinzugehen. Und ja, auch unseren Auftrag zu leben, den Himmel ein Stück auf die Erde zu bringen. Da, wo wir sind, in unser Umfeld, zu den Menschen um uns herum. Ich lese weiter. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, so wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich hoffe, ihr habt noch 4 Stunden Zeit, um hier Stück für Stück durchzugehen. Ein Spaß beiseite, ich möchte noch einen abschließenden Gedanken mit euch teilen. Paulus spricht hier davon, dass wir den Heiligen Geist erben. Das ist der erste Teil von unserem himmlischen Erbe, quasi das, was dokumentiert, und zwar auf allen Ebenen macht es klar, wir haben Anteil an unserem himmlischen Erbe. Erben tun als erstes die Kinder, also Söhne und Töchter. Egal, ob es die leiblichen Kinder sind oder Adoptivkinder. Nach den Kindern können noch weitere Personen erben. So weit, so klar. Für materielle Dinge funktioniert das auch ganz gut. Aber beim Aussehen, bei den Gesten, bei der Mimik oder bei Wesenszügen, ja, da sind es doch eher die leiblichen Kinder, die die Eltern widerspiegeln, die ähnlich sind wie die Eltern und auf dieser Ebene schon etwas geerbt haben. Und an der Stelle haben wir ein Problem. Wie sollen wir Gott widerspiegeln, wenn wir nicht seine leiblichen Kinder sind? Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Gott hat uns doch im Mutterleib gemacht und so. Also ich habe Biologie studiert und ich glaube, da braucht ihr mir nicht erklären, wie das funktioniert mit den Kindern und den Bienchen und Blümchen. Wir sind nicht Gottes leibliche Kinder. Vers 5. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen. Dazu bestimmt, seine Söhne zu werden und Töchter. Wörtlich heißt es zur Annahme als Söhne, also adoptiert. Aber das ist ja immer noch nicht leiblich. Aber wir sollen Gott ja widerspiegeln in seinem Wesen. Ich kürze das Ganze mal ab. Der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der in uns lebt. Unter anderem, um Gott wiederzuspiegeln. Wenn ein Teil von Gott in uns ist, wir haben eben gehört, unsere Identität ist zutiefst unser eigenes, wenn der Heilige Geist sich auf unsere Identität legt und unsere Identität durch uns durchscheint nach außen, dann ist da wie so dieser Filter, diese Folie vom Heiligen Geist darüber. Und unsere Identität leuchtet durch den Heiligen Geist nach außen. Und wir strahlen das Wesen Gottes wider. Wir können ihn widerspiegeln. Gott macht uns durch den Heiligen Geist quasi zu Söhnen und Töchtern. Finde ich faszinierend. Ich meine, dadurch sind wir immer noch nicht leiblich und so, ne? Aber das mal dahingestellt. Wir haben den gleichen Stand wie das, was wir vergleichen können für unser Menschliches mit leiblichen Kindern. Also wir können Gott genauso widerspiegeln, wie wir unsere leiblichen Eltern, dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist. Das ist schon ein krasser Aspekt unserer Identität, finde ich. Ich springe mal ins Alte Testament. Da lesen wir beim Propheten Jeremia darüber, was das mit dem Heiligen Geist ist. Kapitel 31, Vers 32 bis 33. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss. Damit ist gemeint die 10 Gebote und Mose. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das ist genau das. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Sein Gesetz in unseren Herzen, in unserem Sinn, dass wir ihn widerspiegeln können. Der Heilige Geist in uns. Ich hatte vor ein paar Monaten mal darüber gesprochen, wofür wir den Heiligen Geist brauchen. Und diesen Vergleich gehabt mit Schwangerschaft, weil ich mir das als Mann sonst schwer vorstellen kann, was es heißt, dass der Heilige Geist in uns ist. Seitdem meine Frau schwanger ist, hilft es mir enorm, weil ich sehen kann, wie das Kind sich im Bauch bewegt. Und so stelle ich mir vor, es ist auch mit dem Heiligen Geist. Ich kann den Heiligen Geist nicht sehen, weil er nicht draußen ist, aber etwas in meinem Leben bewegt sich durch den Heiligen Geist. Und das kann ich wahrnehmen. Und das kann ich auch lernen, besser und früher wahrzunehmen. Und ich glaube, dazu lädt uns Gott ein, dass wir das tun, dass wir lernen, wahrzunehmen, was bewegt der Heilige Geist in uns. Bewegt er sich vielleicht in die Richtung oder in die Richtung? Sollen wir das tun oder das tun? Und der Heilige Geist bewegt sich auch dahin, uns zu zeigen, ja, welches Stück Himmel sollen und können wir auf die Erde bringen? Wozu lädt Gott uns ein, ihn wiederzuspiegeln als seine Söhne und seine Töchter? Der Heilige Geist bewegt es. Ich bin vorhin ein bisschen kurz darüber hinweggegangen, so mit diesem Heiligleben und Untadeligleben. Das ist ja so eine alte Formulierung, die so ein bisschen Druck macht. Aber auch das bewegt der Heilige Geist. Wie wir und wo wir heilig leben sollen und können. Er befähigt uns dazu. Er gibt uns die Kraft dazu, den Mut, den Blick. Und dann ist es nicht dieses, ach Mist, jetzt muss ich auch noch zusätzlich heilig leben. Sondern ich darf Gott widerspiegeln. Und indem ich Gott widerspiegel, dann lebe ich automatisch heilig. Weil sonst würde ich ihn ja nicht widerspiegeln. Und ich bekomme eine andere Perspektive auf das Ganze. Eine Perspektive, die geprägt ist von meiner Identität, von dem, was zutiefst meins ist. Wenn ich merke, ich darf und kann Gott widerspiegeln. Wenn das anfängt, aus mir rauszuscheinen, fange ich auch an, automatisch, so wie es die Bibel formuliert, heiliger zu leben. Unsere Identität als Söhne und Töchter haben wir durch Jesus bekommen. Leben können wir sie durch den Heiligen Geist. Amen.